Unibet. Episode 95. Bernd Vollmann, General Manager, Moser Medical, Graz 99ers.
Graz, sprich in dem Fall meine Person, ist sicherlich eine Person, die sehr, sehr die Liga als Ganzes sieht und die Ligaentwicklung im Fokus hat, weil ohne funktionierende Liga helfen funktionierende 99ers auch nicht.
Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor. Wie schön war das gemacht?
Unibet Hockey O'Clock. International Break in der Eishockey League heißt zwar, dass der Puck für ein paar Tage ruht, was den Ligabetrieb anbelangt, aber andere werden da wahrscheinlich nur noch geschäftiger als ohnehin schon. Insofern freut es mich außerordentlich, dass wir zur Abwechslung mal wieder einen Blick abseits des Eises werfen dürfen, wagen dürfen. Und dementsprechend ist es sehr, sehr cool, dass sich der, haben wir gerade im Vorgespräch rausgefunden, längst dienende General Manager der Eishockey League jetzt ausführlich Zeit nehmen wird für Unibet Hockey O'Clock. Freue mich sehr, dass der GM der Moser Medical Graz 99ers, Bernd Vollmann, jetzt in der Unibet Hockey O'Clock Leitung ist. Schön, dass du heute mit dabei bist, Bernd.
Gerne, ja, schön, dass ich mit dir heute einen Nachmittag verbringen darf.
Schauen wir mal, wie lange das dann tatsächlich auch der Fall sein wird, ist ja generell Open-Ended und es gibt so viele Themen, die aktuell spannend sind, was den Eishockey-Standort Graz betrifft, was auch die Eishockey-League betrifft, aber weil wir gerade erst im Vorgespräch drauf gekommen sind und ich es auch versucht habe, der Unibet-Statistik zu entnehmen, du bist der längst dienende General Manager der Liga, was bedeutet das einem, wenn man offenbar, also seit 2010 dann tatsächlich durchgehend im Amt ist, in einem Business, wo es doch sehr volatil zugehen kann, was die Job Security anbelangt?
Ja, ganz ehrlich, es war mir nicht bewusst, bevor du mir das gesagt hast, dass ich tatsächlich der längst dienende GM bin. Ja, aber ich glaube, das ist ein Zeichen einfach der Kontinuität, die in Graz herrschen soll, zumindest auf Management-Basis und natürlich auch Präsidentenbasis. Ja, es ist an sich ein volatiler Job, bin ich bei dir und war auch anfangs gar nicht so geplant, sage ich ganz ehrlich. Also mein Plan war eigentlich nur 3 Jahre zu bleiben. Hat sich dann aber durch die Saison in dem Warneck, dem Lockout, hier war dann doch einiges geändert in meiner Auffassung zum Thema Eishockey in Österreich. Und ja, einige große Steps geplant gehabt und die meisten Gott sei Dank auch erreichen können. Ein, zwei fehlen natürlich noch.
Nimm uns mal mit zu den Anfängen und zu den ein, zwei Steps, die du auch angesprochen hast. Kommen wir dann im Laufe des Gesprächs hier noch. Wie wird man General Manager? Schreibt man da einfach hin und sagt, hallo, hier bin ich? Oder muss man sich in Anführungszeichen hochdienen? Wie war das bei dir?
Bei mir war es wahrscheinlich ganz, ganz anders wie bei den anderen Kollegen. Also ich komme eigentlich aus dem internationalen Sportmanagement. Ich habe vorher Tennis- und Golfturniere organisiert in Österreich und im osteuropäischen Raum, auch einige Tennisturniere in Deutschland. Und habe 2003 mit einem Kollegen in Graz eine Veranstaltung gemacht im Zuge der Kulturhauptstadt 2003, die Autoart, eine Concept-Car-Show, also nur mit Autos, die nie gebaut werden. Und ja, dieser Kollege war nachher im Vorstand der Graz 99ers und die haben anscheinend im Jahr 2019 dem Ganzen mehr Struktur geben wollen. Und der Anruf ist einfach gekommen im Winter 2010, ob ich Interesse habe, im Eishockey-Management tätig zu sein. Und nachdem es ein internationales Business ist, habe ich gedacht, ja, das klingt eigentlich sehr interessant und da springe ich mal rein, sagen wir so.
Jetzt dieses Reinspringen, das stelle ich mir relativ spannend vor, weil du hast einerseits quasi People-Management und dann klassisches Business-Management. Du hast viele verschiedene Facetten, wo man sich auch erstmal wahrscheinlich einen Überblick verschaffen muss. Wie sind so die ersten Arbeitstage, Arbeitswochen im Leben eines GM, wenn man dann, wie du es formuliert hast, reinspringt?
Ja, also es waren, glaube ich, sogar Arbeitsmonate. Also es hat wirklich lange gedauert, bis ich da reingekommen bin, habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt. Noch auf das Sportmanagement kannst du so drüber stülpen über jeden einzelnen Bereich. Fakt ist aber, dass das Sportmanagement, das ich betrieben habe, auch sehr Eventmanagement-lastig war. Also du setzt dir verschiedene Spitzen, das dauert eine Woche, dann ist es wieder vorbei. Und so ein Vereinsmanagement ist doch etwas, was du hochfährst im August, September, und es bleibt auf einer gewissen Höhe, auf einem gewissen Level, auch Arbeitslevel und Spannungslevel. Und das war etwas Neues für mich, dass das wirklich den ganzen Winter durchgeht auf einem sehr, sehr hohen Niveau, medial etc. Das musste ich sicherlich lernen. Punkt 1 und Punkt 2 war sicherlich am Anfang auch nicht hier, war, also ich hatte kein Netzwerk im Eishockey. Und das habe ich wahrscheinlich am Anfang ein bisschen unterschätzt, aber das hat dann, ich sage mal, nach ein, zwei Jahren, würde ich mal sagen, hat sich das Thema oder die Aufgabe dann sehr gut gelöst.
Jetzt als alter Hase in dem Business, und ich glaube, das darf man wertfrei sagen, wenn man über Dekade einer Tätigkeit oder ein und derselben Tätigkeit auch nachgeht. Was würdest du als längst dienender GM der Liga dem Rookie-GM Bernd Vollmann, wenn du es jetzt könntest, für einen Ratschlag mit auf den Weg geben?
Ich glaube, am Anfang kommst du natürlich in ein System rein, wo du sehr vielen Leuten vertraust, die schon lange in dem System sind, und das ist vielleicht nicht immer das Beste. Also du musst wirklich dir deine eigenen Vertrauenspersonen suchen, um so deinen eigenen Weg dann zu gehen. Also wenn du dich quasi in ein gemachtes Bett legst und dort weiterschläfst, dort kommst du nicht weiter. Also du hast relativ bald gemerkt, du musst schon auch mit den Ellbogen ein bisschen dich durchsetzen können. Und das ist es vielleicht, was ich mir mitgeben würde, nicht zu sehr vertrauen den Menschen, die schon das längere im System sind, sondern wirklich das eigene Bild vom ersten Tag an machen.
Wir befinden uns aktuell im International Break der Eishockey-Liga. Das Nationalteam wird beim prestigeträchtigen Deutschen Cup tatsächlich antreten. Das Ganze ohne Verstärkung durch die Moser Medical Graz 99ers. Aber gleichzeitig natürlich auch ein guter Punkt für die Teams, die keine Nationalteam-Abstellungen haben, auch mal ein klein wenig durchzuschnaufen, sich neu zu orientieren. Wie sieht so eine Länderspielpause für dich als Manager aus? Ist das Business as usual? Ist das jetzt auch Zeit, um an bestimmten Stellschrauben zu drehen, oder lässt man es einfach mal weiterlaufen?
Ja, eigentlich wäre der Sammy Antonitsch jetzt noch nachher nominiert gewesen für diese Woche. Allerdings hat der gestern einen Schuss auf den linken Knöchel gekriegt. Darum wird er sich ja auskurieren. Dieses Break im November werde ich dazu nutzen, um speziell die einjährigen Verträge der Österreicher mir genau anzuschauen und welche ich da hier verlängern werde. Hat sich doch sehr viel zum Positiven gewendet die letzten paar Wochen. Also überraschend positive Akzente von den Österreichern, speziell von den Jungen. Und ansonsten geht es natürlich, dass du jetzt auch diese Phase nutzt, um die ersten Sponsorengespräche schon für nächste Saison zu machen. Also gerade die größeren Deals musst du eigentlich ja schauen, dass du vor Kalenderende bzw. spätestens im Januar fertig hast.
Es wirkt ein klein wenig so von außen, dass das Eishockey-Business mittlerweile ein 365-Tage-Business ist. Gibt es tatsächlich immer Arbeit? Gibt es mal ruhigere Phasen? Oder ist das jetzt sogar eine der intensivsten? Wie muss man sich so das Eishockey-Jahr vorstellen?
Die ruhigsten Phasen beginnen so circa 4 Wochen nach Saisonende. Also du musst den ganzen Betrieb runterfahren, du musst mit Ball dich noch entsprechend aufstellen für den Sommer. Dann hast du so circa nach 4 Wochen hast du, ich sage mal so 6 bis 8 Wochen ruhigere Zeit. Und dann beginnt aber die intensivste Zeit. Du hast zumeist mit den, also neuere Spieler zu verpflichten, du hast einen Trainer, der dann vor allem so im Mai, Juni herum seinen Kader zusammenstellen will. Dann natürlich kommen die letzten Gespräche mit den Sponsoren. Also so, ich würde so sagen, im Juni, Juli fährt das ganze System wirklich richtig hoch und ist eigentlich die stressigste Zeit bis Ende August hinein oder bis Saisonstart. Dann bist du sozusagen im operativen Tagesgeschäft. Das ist dann sozusagen der klassische 40- bis 50-Stunden-Job, also dann, das ist fast entspannend für uns. Aber ja, also wie gesagt, im Hochsommer, wenn eigentlich keiner an Eishockey denkt, ist das für uns echt die heißeste Phase. Ja.
Und gleichzeitig ist es sehr spannend, dass du jetzt Verträge durchleuchtest, dass du jetzt auch mit Sponsoren Gespräche führst. Wann sind so zumindest mal die Eckpunkte, oder wann sollten im Idealfall die Eckpunkte für Folgesaison so unter Dach und Fach sein?
Das ist ein bisschen ein Strategiewechsel von mir auch diese Saison, gebe ich ganz ehrlich zu, weil die letzten, ich sage mal, seit 2016, 17 habe ich einfach immer auch die Saison komplett abgewartet und erst dann begonnen mit den Verhandlungen. Ich merke das aber jetzt, ich habe das die letzten ein, zwei Saisonen gemerkt, dass speziell am Österreicher Sektor, ja, da musst du frühzeitig vor allem deine eigenen Schäfchen ins Trockene bringen, sagen wir mal so, um die Störfeuer von den anderen Vereinen ein bisschen zu unterbinden. Ich habe auch heuer relativ viele Verträge mit Optionen ausgestattet von den Imports. Auch da werden wir schauen, wann wir die Optionen ziehen und wann nicht. Also, wie gesagt, ein bisschen ein Strategiewechsel. Ich möchte nicht mehr ganz so lange warten. Es ist auch der Spielermarkt an sich, die letzten ein, zwei hat sich komplett gedreht. Also, es ist nicht mehr so wie die letzten paar Jahre, was du noch im Juni, Juli auf die fetten Listen zurückgreifen konntest oder ja, einfach auf viele Spieler noch am Markt waren, wo du die fast aussuchen konntest, wer wann zu mir kommt, wer sowieso keinen Job kriegt. Also, das hat sich komplett geändert und deswegen müssen wir da ein bisschen einen Strategiewechsel machen.
Auch da gibt es viele, viele spannende Dinge, über die wir hoffentlich dann auch sprechen werden. Viele, viele Fragen von Hörerinnen und Hörern, die mich erreicht haben, die sich spezifisch auch solchen Dingen dann widmen. Aber wenn wir vielleicht bei der aktuellen Saison bleiben, die der Moser Medical Graz 99ers, die vielleicht etwas langsamer begonnen hat, als man das selber wollte, aber jetzt mit Blick auf die Pause sehr, sehr erfreulich, mit einem kleinen Zwischenhoch auch geändert hat. Und wo aus der, nenn's jetzt mal Verletzungsnot, eine Tugend gemacht worden ist, wo sehr, sehr viele österreichische Namen auch im Line-Up aufscheinen, sieht man das mit einem lachenden oder einem weinenden Auge? Lachen könnte man vorstellen, weil es natürlich toll ist, wenn sich die in die Auslage spielen und tatsächlich beweisen, dass sie fähig sind, in dieser Liga zu spielen, weinend, weil gegnerische GMs das natürlich auch notieren.
Das stimmt natürlich. Also, sagen wir so, jetzt in der Phase, jetzt haben wir November, wir haben ja schon uns einen Plan zurechtgelegt, auch vor der Saison. Und eigentlich stehen wir jetzt dort, ziemlich genau dort, wo wir uns vor der Saison vorgenommen haben zu stehen, nämlich mittendrin. Wir werden ganz vorne nicht mitspielen können, das ist uns bewusst soweit, aber wir sind so, also der Plan war so irgendwo zwischen 4, 5 und 10 zu sein. Also wenn es geht, weiter oben natürlich, also mittendrin. Wir wollten jetzt nicht unten abgeschlagen rangieren, weil das ist natürlich schlecht für alle möglichen Beteiligten. Deswegen bin ich eigentlich wirklich sehr zufrieden im Anbetracht dessen, was für einen Kader wir die letzten paar Wochen hatten. Also, wie gesagt, dieser Plan, irgendwo zwischen, sagen wir mal, zwischen 4 und 8 zu sein, dieser Plan wurde geschmiedet mit einem vollen Kader. Fakt ist, wir haben zwischen 4 und 6 Import haben jetzt immer gefehlt, also wirklich immer, bis auf die ersten 2, 3 Partien. Plus jetzt noch Kapitän Daniel Oberkofler und der Aris Alagic haben auch noch gefehlt. Also ich muss wirklich sagen, für das ist die Leistung in den letzten Wochen wirklich, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und das ist natürlich auch die Leistung von den Jungen, /Trainerteam, die den Jungen auch die Verantwortung übergeben. Und das war einer von den zwei Punkten, die wir im Sommer eigentlich ganz klar definiert haben. Also wir wollen einerseits ins Playoff kommen, weil sonst bräuchten wir nicht antreten. Wohl wissend auch, wenn es über das Pre-Playoff ist, dann ist das Pre-Playoff. Also das ist jetzt schon eine Saison, wo wir uns auch mit jüngeren Imports verstärkt haben, die auch noch entwickelt gehören. Und der zweite Punkt war einfach Entwicklung der Jungen. Und ich will nicht, so wie bei den, sagen wir, in den letzten Jahren, diese Aufgabe in den Raum stellen, Aufgabe Development der Jungen. Jeder nickt, aber sobald es dann ein bisschen heiß wird und dann um den eigenen heißen Stuhl sich handelt, dann beginnt man erst wieder nur mit den Imports, die zusammenzustecken in ein paar Reihen und versuchen, Punkte zu erhaschen, die man dann meistens aber eh nicht erhascht. Also das ist dann immer so eine Spirale nach unten und die hat der Trainer Johann Bennerborn mit seiner Coolness und mit seiner Strategie und mit seinem Wissen einfach durchbrochen.
Es wäre nämlich auch die Frage gewesen, inwieweit er da die Finger im Spiel hat, beziehungsweise das auch klare Aufgabe war. Gerade Johann Bennerborn, man kennt das internationalen Eishockeys, wissen, was das für ein großer Name ist. Ich glaube, ich habe das auch gegenüber ein paar Bekannten mal so formuliert, das wäre so, wie wenn Pep Guardiola auf einmal den TSV Hartberg trainieren würde, ohne dass das jetzt in irgendeiner Art und Weise despektierlich ist, sondern nur zeigt, was das für ein dicker Fisch ist, den die 99ers an Land ziehen konnten. Vielleicht rollen wir das auch ein klein wenig, oder zeigen wir das Pferd nicht ganz von hinten auf, sondern beginnen beim Anfang. Wie kam es überhaupt dazu, dass Johann Bennerborn für die Moser Medical Graz 99ers in Frage kam?
Also die größte Aufgabe noch der letzten Saison oder der letzten einem Saison war für mich, also zwei ganz große Schwerpunkte. Ich will den besten Goalie der Liga haben und ich will den besten Trainer der Liga haben. Ob das dann so eintrifft, werden wir nach der Saison sehen, ist nicht so, dass ich behaupte, dass das gelungen ist. Aber deswegen haben wir uns extrem viel Zeit gelassen und extrem viel Recruiting gemacht im Trainersektor und wirklich unter jeden Stein ja, umgedreht und 3x4 umgedreht, dass wir wirklich keinen Schnellschuss machen. Habe dann schon einige Interviews geführt, also telefonisch x Interviews, ich weiß gar nicht wie viel, aber habe dann auch mich auf eine Shortlist von 3 Trainer geeinigt, die ich dann persönliche Interviews geführt habe, 2 in Finnland und 1 in Graz. Und wirklich 5 Minuten vor dem letzten Interview, das ich geführt habe, ist eine Nachricht reingekommen auf meinem Handy von mir aus Schweden. Also das Netzwerk in Schweden ist inzwischen sehr gut noch gelesen, wo drin gestanden ist, Johan Pennerborn ist verfügbar. Und ich habe wirklich so geschrieben, du hast dich verwählt wahrscheinlich. Danke für die Info, wir sind Graz. Was soll ich jetzt, das, wie du richtig sagst, es ist jetzt nicht realistisch, dass ein Johan Pennerborn vom schwedischen Rekordmeister nach Graz kommt. Und habe das dann, ja, ich habe ihn sogar noch angerufen, ganz kurz, wirklich 2 Minuten vor meinem Meeting, und gesagt, er ist jetzt nicht unbedingt der auf das Geld aus ist. Er hat da gewisse Vorstellungen, er war sehr lange in Schweden und kann sich da schon vorstellen, in Österreich, Deutschland, Schweiz irgendwo zu arbeiten. Habe das einmal so sitzen lassen, habe mein Interview geführt, war ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht mehr ganz konzentriert bei der Sache, bei dem Interview, das ich geführt habe, weil das für mich schon wirklich ein riesen Ding gewesen wäre, wenn Johan Pennerborn von Fierestadt nach Graz kommt. Habe dann nach dem Interview wieder den Kollegen angerufen und habe das ein bisschen hinterfragt. Und das, was mir dann sehr gefallen hat, er hat einfach gesagt, denn Johan geht es jetzt wirklich nicht ums Geld, der hat genug verdient, auf gut Deutsch. Der will einfach nur in der Liga, in der er arbeitet, auch finanziell her, dort im Bereich sind, wo die anderen sind. Was für mich gut ist, weil das heißt in der Schweiz 200 bis 300.000, in Deutschland wahrscheinlich 150 bis 200 und bei mir hat es jetzt irgendwo, ja, ich sage mal 60, 70, 80, 90. Also das ist realistisch, das ist für uns im Budget realistisch. Habe dann am Abend den Johan selber noch gleich noch angerufen, habe mich vorgestellt, den Verein kurz vorgestellt, war ganz lustig, ich war fast stolz, dass er uns gekannt hat. Und habe ihn gleich für Montag, also meinen Freitag für Montag in den Flieger gesetzt und der muss nach Graz kommen. Wir müssen reden und der soll sich das anschauen und keine Ahnung, pipapo. Ist tatsächlich gekommen und das Meeting mit ihm war einfach nur wirklich ein Traum, sensationell. Also so ein offener Kerl, der so viel Fachwissen hat und so viel Eishockey im Blut hat, das war einfach wunderbar, mit dem einfach diese Stunden zu verbringen. Ich habe dann alles gezeigt, dort im Bunker, Innenstadt, Wohnung, wir waren schon essen, es war ein schöner Tag auch, es ist Sonne gescheint, hat alles gepasst, muss ich zugeben. Das beste Hotel der Stadt wurde gebucht. Also ein bisschen getrickst haben wir schon vielleicht, gebe ich zu. Aber er hat sich da in diesen paar Stunden nahezu in diese Stadt verliebt auch und hat die ganze Infrastruktur vor Ort für sehr gut befunden und dann hat es eigentlich, ja, ich glaube, 1-2 Tage jetzt noch gedauert. Also das Geld war dann gar nicht mehr das Thema. Er hat sich committed, hier was aufbauen zu wollen und die Punkte, die ich vorher erwähnt habe, mit Playoff und Jugend Development, das ist eigentlich speziell Jugend Development seine Stärke. Und ja, so ist es dazu gekommen und ich bin einfach nur froh.
Viele Dinge, die da drin waren, auf die wir dann auch noch zu sprechen kommen werden. Das vielleicht Wichtigste, all diejenigen, die sich mal einen wunderbaren Wochenendtrip machen möchten und gerade von Vorarlberg aus ist Graz jetzt nicht unbedingt ums Eck, unbedingt auch mal dorthin sehen. Jedes Mal, wenn ich dort bin, denkt man wieder, Graz ist wunderschön und verdient eigentlich viel mehr, auch reisetechnisch Aufmerksamkeit, auch mit der umliegenden Region vielleicht. Und wenn sich dann noch ein Ausflug ins Merkur-Eisstadion ausgeht, noch viel besser. Du nennst es immer noch Bunker, das passiert mir auch hin und wieder. Ist das Macht der Gewohnheit oder sollte man schon tendenziell eher auf Merkur-Eisstadion umsteigen?
Schau, unter Eishockey, also im Eishockey-Business sage ich nach wie vor Bunker. Es ist auch abgesprochen mit der Merkur, mit der ich sehr, sehr gut bin, Gott sei Dank, die auch sich committed haben, ihr Engagement sogar noch zu erhöhen. Das ist auch eine positive Nachricht der letzten paar Tage. Aber natürlich im medialen und im Kommunikationskontext wird nur Merkur-Eisstadion gesagt.
Das ist gut so. Ausflüge ins Merkur-Eisstadion rentieren sich in jedem Fall, das als kleine Randnotiz für alle Hörerinnen und Hörer. Wenn du jetzt aber diesen Recruiting-Trip von Johan Pennerborn ansprichst, wie schwierig ist es da als GM auch das Pokerface zu behalten, im Wissen, eigentlich will ich diesen Trainer unbedingt haben, aber dann sagen, müssen wir noch schauen, ob wir dann zum Abschluss kommen.
Also in dem Fall muss ich ganz ehrlich, da brauchst du kein Pokerfest mehr aufsetzen. Also wenn der gegenüber von dir sitzt, brauchst du als Graz-GM jetzt nicht irgendwelche Spielchen spielen. Das war wirklich Karten auf dem Tisch und take it or leave it. Also das war, da konnte ich jetzt nicht mehr viel von diversen Verhandlungsstrategien anwenden. Da geht es wirklich darum, hoffentlich kommt er und ihm auch das Gefühl geben, dass wir ihn wollen. weil es waren da auch andere Dinge noch am Tisch, die nachher gekommen sind, ein bisschen konkreter waren, sind, wo ich gedacht habe, Glück gehabt, was er mir noch also erzählt hat, was wir Vereine da noch dran haben. Aber ja, da geht es darum, da, ja, das war ein sehr offenes Gespräch. Ja.
Du kaufst ja einen riesigen Namen ein, der natürlich auch sein eigenes Netzwerk mitbringt. Das sieht man nicht zuletzt dann auch auf der Coaching-Bank. Aber gleichzeitig geht's bei diesem ersten Abtasten ja auch darum, festzulegen, wo man hin will und wie man dorthin kommt. Wie sah deine Vision aus? Wie sah seine Vision aus? Und wo hat sich das getroffen?
Johann Pennerborn will Meister werden. Punkt. Das habe ich ihm jetzt ein bisschen erklärt. Natürlich will ich das auch. Aber das kleine Aber ist dann doch gefolgt. Wir müssen das jetzt schrittweise angehen, das Konzept, und stufenweise. Wir haben schon seit 2016 einen längerfristigen Plan, den wir verfolgen. Natürlich ist es das Ziel, jedes Jam oder jedes Eishockey-Verein Meister zu werden. Unser großes Ziel ist einmal, in den Top 4 der österreichischen Mannschaften sich zu etablieren. Ich glaube, da waren wir schon ganz gut am Weg bis zum Corona-Abbruch, bis 2019-20, wo wir das wieder im Playoff waren, Gott sei Dank, die Saison davor Champions League, bla bla bla. Also es war eigentlich war es ja angerichtet, nur leider haben wir die zwei Corona-Saisonen wirklich komplett verbockt. Also viel mehr geht gar nicht. Und diese Vision mit ihm zu teilen, dass wir schrittweise uns verbessern wollen und ein Top-4-Team werden wollen mit den budgetären Mitteln, das muss man ja auch ihm ganz offen sagen, dass wir jetzt nicht Red Bull sind oder KC, wie auch immer, sondern mit diesen budgetären Mitteln Schritt für Schritt zu gehen und sich als Top-4-Mannschaft zu etablieren. Das Ziel haben wir gemeinsam definiert und eben aufgrund des Spielersektors am Österreicher Markt eigene Jugend zu entwickeln, damit sie in der ersten Liga spielen können. Das waren so die zwei Themen, die wir mit ihm auch definiert haben, und mit denen kann er auch sehr gut leben natürlich. Aber er will jedes Spiel gewinnen, nein. Also das ist Gott sei Dank, das hat er in sich.
Gerade die Entwicklung dieses Jugendsektors, das ist ja nichts, das im österreichischen Eishockey, fast egal wo man hinblickt, linear verläuft, sondern auch mit Ups and Downs, und das ist dann natürlich auch an entsprechende Jahrgänge gekoppelt und an verfügbare Ressourcen und so viele andere Faktoren, die da mitspielen. Und gerade die Moser Medical Graz 99ers waren auch mit der Steirischen Eishockey-Akademie in den vergangenen Jahren sehr, sehr umtriebig. Auch da gab es viele positive Entwicklungen. Viel wurde unternommen, um mehr Kinder zum Eishockey zu bringen, um schlicht und ergreifend mal den Pool zu vergrößern, aus dem man dann schöpfen kann. Was sind diesbezüglich kurz-, mittel- und vielleicht auch langfristig die nächsten Schritte, die gerade in Graz erfolgen?
Also Akademie haben wir uns diese Saison wieder verstärkt mit einem neuen Trainer im U20-Bereich, mit einem internationalen, mit einem sehr guten. Wir haben, was die Juniors betrifft, einen sehr guten internationalen U13-Trainer geholt. Also ich sage mal, ich habe meinen Blick auch mehr Richtung Jugend und Akademie gewandt die letzten zwei Jahre. Während der Corona-Zeit, da hatte ich ein bisschen mehr Zeit, mich um diesen Themen auch zu kümmern. Und es ist aber noch viel zu tun. Durch Akademie bin ich wirklich sehr zufrieden mit der sportlichen Entwicklung. Voriges Jahr U20-Meister, das passt soweit. Da gibt es im Umfeld natürlich noch ein paar Themen, Infrastruktur, Unterkünfte, also Kleinigkeiten, die da noch verbessert werden gehören, ganz sicher. Und im Juniors-Bereich, also bis U14, haben wir sicherlich auch noch sehr viel Potenzial, aber das sind Schritte, die wir jetzt auch gehen werden, die nächsten paar Jahre, ganz sicher, weil es uns alle bewusst ist, dass das ja ohne Jugend ja nicht einmal annähernd funktioniert. Ne? Also es ist jetzt kein Beihängsel, die Jugend, wie es, gebe ich zu, wahrscheinlich am Anfang meiner Tätigkeit da war, weil ich auch zu wenig Ahnung hatte. Ich sehe das wirklich als Investment für die Zukunft des eigenen Vereins, in der Hoffnung natürlich, dass man die Jungs, wenn man sie dann entsprechend ausbildet, noch entsprechend lange noch beim Verein bleiben. Das wissen wir ja auch, dass nachher sehr schnell mit den Geldscheinen gewunken wird von anderen Vereinen. Aber ja, nichtsdestotrotz, dann haben wir einen Spieler fürs österreichische Eishockey entwickelt, das wir eh brauchen, weil ohne den Ansatz oder ohne den Gedanken, dass wir alle miteinander, also alle österreichischen Vereine, einfach mehr Jugend rausbringen müssen, werden wir nicht weit kommen.
Das ist ein Thema, über das man wahrscheinlich Stunden, wenn nicht sogar tagelang philosophieren und diskutieren könnte. Passiert da, mehr ist immer wünschenswert, aber ist das, was aktuell passiert, gut genug oder gehört ganzheitlich gesehen mehr getan, und wenn ja, was?
Ist definitiv nicht gut genug. Also das kann man unterschreiben, es fehlt sehr viel. Wir sind ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, in der Corona-Zeit ja wieder ein paar Schritte zurückgegangen mit der Anzahl der Kinder beim Eishockey. Das hat sich ja nicht nach vorne entwickelt, sondern nach hinten. wir müssen nochmal den Status wieder erreichen von vor Corona und dann aber noch weitergehen, also noch mehr Kids gesamtheitlich zum Eishockey bringen, aber nicht nur wir Vereine, und das ist etwas, was mich ein bisschen in der ganzen Diskussion um Jugend immer stört, sondern auch von Seiten des Verbandes, weil ich glaube, man kann nicht die gesamte Jugendarbeit eines Verbandes auf 8 österreichische Vereine aufhängen, aber das passiert zurzeit. Also da sehe ich schon sehr viel Potenzial, es gibt ja andere Vereine auch noch, also uns 8, und die in der Jugendarbeit zu stärken, glaube ich, wäre eine ganz wichtige Aufgabe des ÖRV.
Weil du es jetzt schon mehrfach angesprochen hast, die Nachwirkungen der Pandemie, das begann mit der abgebrochenen Saison im Frühjahr 2020. Das hat sich über die letzten beiden de facto großteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit auch fortgesetzt. Jetzt wirft eine weitere Krise nach der Pandemie ihren Schatten voraus, nämlich die Energiekrise. Was wiegt in deinen Überlegungen und in deinem, nennen Sie es auch mal, taktischen Vorgehen schwerer? Die Nachwirkungen der Pandemie oder das, was potenziell mit erhöhten Strom- und Energiepreisen noch dreut?
Ja, leider muss ich sagen, da gibt sich ja eine Krise mit der anderen die Klinke in die Hand. Das ist ja nicht unbedingt das, was man sich jetzt erwartet hat oder vorstellt, dass du zumindest eine Krise mal abarbeiten kannst und wieder aufs Niveau kommen kannst von vor der Krise. Es ist, wie du richtig sagst, die nächste Krise steht vor der Tür, oder wir sind schon mit drin in dieser Krise. Ich glaube, diese Krise ist insofern auch relevant für uns alle, weil es uns wirklich alle betrifft. Die letzten Wirtschaftskrisen, nennen wir so 2008, 2013, waren Krisen, die haben nur gewisse Segmente betroffen. Das hat einmal den Otto-Normalverbraucher nicht so unbedingt direkt erwischt, aber diese Krise ist da, diese finanzielle Krise, Wirtschaftskrise, trifft definitiv die ganze Bevölkerung von A bis Z, von jung bis alt. Dass es hier natürlich in dem Umfeld jetzt nicht unbedingt von Vorteil ist, wenn du schon von der vorigen Krise angeschlagen bist und jetzt in die nächste reingetrieben wirst, das ist klar, aber ich versuche das auch mit meinem Team so zu leben, dass wir jetzt eigentlich schon genug gejammert haben, es hilft nichts. Also wir müssen positiv nach vorne schauen. Wir haben doch einige Konzepte, die positiv wieder uns in die Zukunft blicken lassen. Die Augen verschließen können wir natürlich nicht. Also wir werden es speziell bei den Zuschauern, glaube ich, wird es lange dauern, bis wir wieder dorthin kommen, wo wir waren. Aber wir können uns jetzt nicht gegenseitig dauernd bemitleiden, dass alles so schlecht ist und dass kein Geld zur Verfügung ist, sondern wir müssen einfach mit kreativen Konzepten schauen, dass wir die Leute zurückbekommen.
Zu den kreativen Konzepten möchte ich dann nachher noch ein Wort verlieren, weil da die Moser Medical Graz eine der Organisationen sind, die da mit sehr, sehr positivem Beispiel vorangehen. Aber arbeiten wir es mal Stück für Stück ab und bleiben mal bei dieser Energiekrise. Und ich habe vor ein paar Wochen hier in Lustenau, wo ich mittlerweile wohnhaft bin, ein Eishockeyspiel in der Alps Hockey League besucht und habe dort dann auch von den sportlichen Führungskräften vernommen, Achtung, diese Energiekrise, die könnte ein existenzielles Problem für den Eishockeysport bringen. Und gerade wenn man jetzt so einen großen Verein wie die 99ers hernimmt, mit Profibetrieb, mit angehängter Jugendabteilung, mit so vielen Bereichen, die das tangiert, was Stadionmanagement anbelangt und das ganze Equipment und Merchandise und dergleichen und die vielen, vielen Jobs, die dranhängen. Was sind da erste Planungsschritte, um zu versuchen, Auswirkungen dieser drastischen Preiserhöhungen, Vervielfachungen abzufedern oder in irgendeiner Art und Weise gegenzusteuern?
Ja, wir haben ja heuer, glaube ich, als einziger Verein die Abo-Preise gesenkt. Alles wird teurer, nur wieder günstiger. Jetzt aber nicht mit dem Hintergedanken, dass wir die Abo-Zahlen um 25% in die Höhe schnell lassen, sondern wirklich nur, damit wir die Abo-Zahlen halten, die in Graz nicht besonders hoch sind. Das ist uns zwar gelungen, wird jetzt aber als Konzept zu wenig sein für die nächsten paar Jahre, dass wir die Besucher zurückbekommen. Die Zuschauer kommen natürlich in erster Linie in die Halle, wenn es der Erfolg ist. Das heißt, du kannst jetzt nicht übermäßig sparen, anfangen wieder beim Kader und zurück reduzieren und schauen, dass du quasi nur Pre-Playoff Teilnehmer wirst über Saisonen hinweg, sondern musst schon auch investieren in den Spielermarkt, aber auch in die Jugend etc. etc. Also du musst eigentlich investieren, um in Zukunft überhaupt überleben zu können. Und das ist natürlich jetzt die Schere, die ein bisschen aufgeht in der tagtäglichen Entscheidung, dass du auf der einen Seite siehst, boah, die Preise steigen wirklich massiv, aber auf der anderen Seite, du musst jetzt wirklich rausgehen und du musst dort das Geld reinwerfen, damit da in Zukunft irgendwas zurückkommt, weil sonst bist du wirklich weg. Und das ist vielleicht die Entscheidung, die, wo die Kollegen und ich jetzt am meisten gerade damit hadern, weil es einfach diese Ungewissheit in der Zukunft, was passiert jetzt wirklich, weil wie es in einem halben Jahr ausschaut, das kann dir keiner sagen. Es kann ja keiner sagen, wie es in einem Monat ausschaut. Also generell glaube ich und hoffe ich, dass die Energiekrise jetzt den Winter den Höhepunkt erreicht und dass es irgendwie wieder mal einpendeln wird, weil so kann es ja nicht weitergehen. Das ist ja schon eine gesellschaftspolitische Diskussion, die wir jetzt führen können. Also so weit will ich jetzt aber nicht gehen. Wir müssen schon ein bisschen wir dürfen den Glauben ins Gute nicht verlieren und das als Phase jetzt einmal sehen und ja, auch diese Phase wird vorübergehen. Und wie so viele Phasen in der Weltgeschichte, die nicht unbedingt trümmerlich waren, wird auch diese vorbeigehen und dann wird es wieder einen schönen Durchstarter geben.
Es hört dich aber schon mal sehr, dass du da auch so tiefe Einblicke tatsächlich ins Tagesgeschäft gibst. Auch das eine Facette, die bei vielen Fans vielleicht noch nicht wirklich so durchschlägt, aber zumindest in den Hintergrundgesprächen, die man wieder führen darf, schon angekommen ist. Wie sieht da auch im Tagesgeschäft der vielleicht informelle und dann auch offizielle Umgang der Ice Hockey League aus? Also gibt es so regelmäßige GM-Treffen, kann man vorstellen, bei Auswärtsspielen wird dann sicher auch, oder bei gastierenden GMs in der im Merkur-Eisstadion wird dann sicher auch mal so geplaudert. Aber gibt es da regelmäßige Liga-Updates? Ist das aktuell noch informell? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich habe gerade vorher eine E-Mail bekommen, dass wir jetzt wieder zumindest monatlich uns einmal online treffen sollten, die GMs uns austauschen sollten. Liga-Meetings an sich auf der persönlichen Ebene sind zwei im Jahr, zumindest ab und zu drei. Und diese Meetings sind aber sehr wichtig, gerade auch die persönlichen, weil du im persönlichen Gespräch natürlich du viel mehr vermitteln kannst als über Zoom oder über Microsoft Teams oder was auch immer. Also dieser Austausch findet schon statt. Teilweise verläuft man sich leider auch in so Kleinigkeiten und Details in diversen Diskussionen, dass man wirklich sagt, schaut um die Zeit, ist da, das könnte man anders vielleicht auch lösen. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, ja, zieht die Liga schon an einen Strang bei vielen, vielen Themen.
Und das ist auch sehr, sehr löblich und das wird auch immer wieder besonders lobend von den teilnehmenden Kräften erwähnt. Trotzdem stellt man sich natürlich die Frage, wie schwierig ist es, eine Balance zu finden aus vielleicht Partikularinteressen, die dem Moser Medical Graz Sentinels im Tagesbetrieb auch helfen und dann aber doch das große Ganze zu sehen. Wie versuchst du, das auszubalancieren?
Das hängt natürlich von Thema ist es unterschiedlich. Ne? Wobei ich glaube schon behaupten zu können, dass die Graz Sentinels so wie auch einige Vereine, die dafür bekannt sind, schon sehr, sehr ganzheitlich denken. Also wirklich auch die Liga zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Gibt sicherlich den einen oder anderen Kollegen, der halt eher die eigenen Interessen im Fokus hat. Und das sind aber die spannenden Themen oder die spannenden Momente bei so Ligasitzungen, wenn es darum geht, so diese ganzheitlichen Lösungen kontra den Vereinsinteressen abzuwiegen und auszudiskutieren. Wie gesagt, also Graz, sprich in dem Fall meine Person, ist sicherlich eine Person, die sehr, sehr die Liga als Ganzes sieht und die Ligaentwicklung im Fokus hat, weil ohne funktionierende Liga helfen funktionierende den einen auch nicht.
Und das ist besonders spannend, weil man immer wieder liest, es gibt hier und da eine Interessensgemeinschaft. Man liest immer wieder von Klagenfurt und Wien, die vielleicht als Entität auftreten. Auch Wien und Graz wird prinzipiell eine gute Partnerschaft, zumindest attestiert. Existieren solche Achsen tatsächlich oder ist das Konstruktion von außen?
Ich würde das nicht unbedingt als Achsen bezeichnen. Da
vielleicht Interessensgemeinschaften?
Ja, Interessensgemeinschaften vielleicht schon, ja. Ja, also es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich mit Oli Pilon und mit Franz Kahler sehr gut kann und wir uns natürlich auch sehr viel Gedanken machen über die Zukunft der Liga, aber wirklich wiederum, ich glaube schon, dass wir drei da als Liga in der Reisensgemeinschaft, glaube ich, wirklich sehr viel in Bezug auf die Liga diskutieren, formen oder umsetzen wollen. Ne? Das heißt jetzt aber nicht, dass wir mit anderen Kollegen ein Problem haben, das bei Gott nicht. Ich glaube nur, wir investieren relativ viel Zeit auch für das Thema Liga, Zeit, die vielleicht die anderen nicht haben oder nicht investieren können.
Gerade wenn es darum geht, und das ist ja dann auch bei dieser Interessensgemeinschaft namens Ice Hockey League der Fall, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Gibt es da so Verhandlungen, wo du denkst, ehrlich, müssen wir da jetzt drüber diskutieren, oder bist du dann vielleicht derjenige, der sagt, kommt, Herrschaften, jetzt setzen wir uns hin, das ist der kleinste gemeinsame Nenner und so kommen wir dorthin.
Ja, also ganz zu überschätzen darfst du meine Rolle jetzt auch nicht da in diesen Ligasitzungen. Da gibt es ja Gott sei Dank ein sehr gutes Präsidium mit Jochen Bildner-Steinburg als meinem Präsidenten. Ich bin da einer ist davon von 13. Natürlich versuchen wir schon, noch einmal, ich wiederhole mir jetzt ein bisschen, die ganzheitlichen Lösungen und Ideen voranzutreiben. Aber ich bin jetzt keiner, der ja, aufsteht und sagt, so machen wir es. Das ist nochmal in dieser Liga mit 13 James nicht unbedingt erwünscht, sage ich ganz ehrlich. Ja, es gibt schon oft den kleinsten gemeinsamen Nenner, wo du nicht denkst, puh, würde ich jetzt vielleicht ein bisschen anders machen, aber gut, im Sinne der Liga stimmen wir dem zu. Und ja, also es ist schon, im Großen und Ganzen funktioniert das bei den GMs-Meetings schon sehr gut. Ab und zu natürlich ein paar Reibereien, aber die sind eh normal und nachvollziehbar. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir das Produkt auch in eine ganz gute Richtung entwickelt. Also alle von uns, speziell die 7 Kollegen aus Österreich und die ausländischen Kollegen auch.
Du hast einen hochinteressanten Namen angesprochen, nämlich Jochen Pilner-Steinburg, der bei den Moser Medical Graz 99ers eine wichtige Rolle spielt, auch als Liga-Präsident formell eine machtvolle Rolle ausfüllt, dem auch nachgesagt wird. Durchaus per Hands-on-Approach sehr nah auch an den Tagesgeschäften dran zu sein. Wie gestaltet sich deine Zusammenarbeit mit ihm als Manager der 99ers, wissend er ist Teampräsident? Und deine Zusammenarbeit mit ihm, wissend, er ist auch Ligapräsident?
Also als Teampräsident ist die Zusammenarbeit hervorragend. Wirklich. Also das gibt seit Jahren eigentlich, glaube ich, keinen Punkt mehr, wo wir auseinanderschweifen. Natürlich hin und wieder kleine Diskussion bei Vermarktung. Du hast ja nicht ganz auf meiner Schiene, aber gut, das ist halt einmal so, da haben wir unterschiedliche Meinungen ab und zu. Als Ligapräsident gibt es natürlich auch Themen, wo wir hin und wieder diskutieren, wo er natürlich einen anderen Ansatz hat als ich. Aber das sind alles amikale Gespräche und Diskussionen. Also da gibt es nicht irgendwo einmal, dass er sagt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe oder ich zu ihm sage, du, Jochen, das funktioniert so überhaupt nicht. Also so ist es definitiv nicht. Also wir haben da schon ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Es ist, glaube ich, ein Gedankenaustausch auf einem sehr hohen Niveau, speziell was die Liga betrifft. Und noch einmal, beim Verein ist er im Operativen, er ist nicht mehr so interessiert, sagen wir so, dass er im Operativen da Einblick erhält. Ab und zu, wenn ihm ein Plakat nicht gefällt auf der Straße, dann sagt das mal halt. Aber sonst läuft das Operative im Verein eigentlich ganz, ganz ruhig und er kommt zu den Spielen, er sieht sich die Spiele gerne an und das ist sozusagen sein Hauptpart bei uns beim Verein.
Und gerade von einem sehr erfolgreichen Geschäftsmann ist das wahrscheinlich der größte Vertrauensvorschuss, ohne dass es ein Vorschuss wäre, den man bekommen kann, wenn man freie Hand bekommt. Und du hast auch die Marketingaktivitäten angesprochen, der 99ers, die für meine Begriffe auch durchaus mehr Beachtung ligaweit finden dürften. Ich glaube, es war vergangenes Jahr, als die Headline rausgekommen ist, dass das Merkur-Eis-Stadion die erste Green Energy Facility wird, also dass quasi alles, was reinfließt, auch irgendwie wieder rauskommt und umgekehrt. Wir durften mit dem Puls 24 Hockey Matchday vergangenes Jahr beim ersten Emoji Day im Merkur-Eis-Stadion zu Gast sein. Es gab die Baby-Strampler-Aktion, wo jedes neugeborene Kind in Graz einen 99ers-Strampler oder Babybody bekommen hat. Neben all dem, was sonst so passiert, Verträge, Spielermanagement, Facility-Management und dergleichen, wie viel Zeit bleibt dann tatsächlich noch, sowas zu ersinnen?
Das ist, ganz ehrlich gesagt, das ist mir sehr wichtig, diese Themen, dass wir jetzt da nicht, ich sage, wir sind kein klassischer Sportverein, ich glaube, wir sind inzwischen in Graz zumindest eine Institution, uns gibt es nächstes Jahr 25 Jahre und ich sehe da einfach mehr Verantwortung bei uns. Nicht nur unter Anführungszeichen Eishockey zu spielen, sondern wir haben mehr Verantwortung. Dieses Thema Verantwortung haben wir jetzt da mit den CO2-neutralen Heimspielen, da Moser Medical Graz 99ers umgesetzt, wirklich ein riesiges Projekt, hat uns die letzten 2 Jahre sehr viel Zeit und Energie gekostet, unter Anführungszeichen Energie. Also das hat wirklich Hand und Fuß, was wir da machen, ist mir sehr wichtig. Die anderen Marketingaktionen, ja, davon, wie gesagt, ich komme mehr oder minder aus dem Event-Business und da ist Marketing und solche Aktionen einfach sehr wichtig, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und ob es jetzt die Babybody sind, die wir noch immer ausgeben, also diese Saison noch immer ausgeben, oder das Emoji-Dress, das sind ab und zu so Ideen, entweder von mir oder von jemandem von meinem Team, das wird kurz abgestimmt. Ich meine, wir haben ein sehr kleines Team mit 4 Personen und dann geht es einfach darum, gehen wir es an und tun wir. Also wir tun nicht zu viel Zeit damit verbringen, zu diskutieren, warum es nicht gehen könnte, sondern wir machen es einfach und probieren. Und es funktioniert nicht alles natürlich, muss man auch sagen. Es ist nicht so, dass jetzt alles, was wir machen, perfekt immer angenommen wird und aufgenommen wird. Aber ja, wir tun einfach und wir probieren. Und ich glaube, es macht nicht nur mir, sondern den Kollegen und Kolleginnen wirklich Spaß, nachher diese Dinge umzusetzen. So, wenn die Spieler dann mit dem Emoji-Dress Rumfahren am Eis ist schon ganz lustig und ist auch ganz gut angekommen. Ja.
Und gleichzeitig schlägt sich es und ich glaube, der Begriff volatil verfolgt uns noch über die weitere Konversation nicht unbedingt dem Zuseherinnen und Zuseher Interesse nieder. Auch da geht's rauf und runter und das ist kein isoliertes 99ers-Problem, sondern wenn man die Unibet-Statistik konsultiert, dann gibt's Stand jetzt zwei Vereine, die über das Gros der letzten Jahre verglichen mit den Zuseherinnen und Zuseherzahlen heuer mit einem Plus bilanzieren. Das ist einerseits der KAC, auch natürlich jetzt dank der Reihe an Heimspielen mit der neuen Arena, wo sicher auch viel Neugierde mit dabei ist. Das ist andererseits Olympia Ljubljana und alle anderen Vereine, die die letzten 5 Jahre an der Meisterschaft teilgenommen haben, haben ein dickes, teilweise sehr, sehr dickes Minus vorne dran stehen. Wie versucht man aktuell auch als Liga oder wie ist das, wie wird das in der Liga verhandelt, dass das Zuseherinteresse aktuell nicht dort ist, wo man es gerne hätte?
Also ich kann jetzt da nur für Graz sprechen, ehrlich gesagt. Natürlich ist es ein Liga-Thema, aber wie du richtig sagst, es erwischt ja alle, vielleicht in Graz sogar noch ein bisschen stärker, weil wir da noch einen Stadionnachbar haben, natürlich, der sehr viel absaugt zurzeit. Sturm Graz super erfolgreich, Europa League, Pipapo spielen jetzt auch öfter als in normalen Saisonen und in Kombination auch vielleicht mit der Energiekrise, wo du nicht mehr so viel Geld hast wie vorher, wo du vielleicht vor Corona dir im Monat 4 Spiele angeschaut hast, jetzt schaust du halt nochmal 2 an, vielleicht ein Sturm ins GRK oder 99ers oder vielleicht noch einmal Handball oder es gibt ja viele Sportarten. Also das ist uns schon bewusst, dass das eine sehr, sehr große Herausforderung ist. Aber auch hier wieder haben wir gesagt, das dürfen wir jetzt nicht irgendwie ja, akzeptieren und davon sitzen lassen, sondern wir probieren jetzt noch mehr als vor Corona im Hallen-Entertainment vor Ort noch mehr Gas zu geben. Also unser Ziel ist einfach der kommt, der soll sich wohlfühlen, der soll Gaudi haben, der soll heimkommen und sagen, das war wirklich geil bei den 99ers. Natürlich Spielausgang auch entscheidend, aber wenn es ein knappes Spiel ist und du verlierst und du fühlst dir was uns wohl mit den ganzen Aktionen, die da vorziehen, das Entertainment wird bei uns wirklich sehr, sehr hoch, sehr, sehr groß geschrieben. Und das ist jetzt die Hoffnung, dass der mal bei uns war, wiederkommt. Ist klar. Der zweite Punkt ist sicherlich der sportliche Erfolg, auch muss man natürlich sagen. Aber das, wie gesagt, du kannst jetzt nicht komplett auf Jugend setzen und hoffen, dass du vorne mitspielst. Die Kombi wird noch nicht funktionieren, soweit sieht man noch nicht. Ist zwar langfristig schon eine Idee oder ein Plan, aber die Kombi ist natürlich schwierig. Und deswegen haben wir in Graz sicherlich also budgetiert habe ich ganz ehrlich 50% Zuschauernahmen von vor Corona für diese Saison. Ja, ich glaube, viel mehr wird es ja nicht werden. Es ist noch ein bisschen in den Köpfen das Thema Hallensportart, Corona-Hallensportart. Da geht es den Kollegen von Basketball und Handball und Volleyball extrem, auch bei uns in Graz. Also das pulverisiert sich gerade da, die Zuschauerzahlen. Ja, also die Kombi, wie gesagt, ist nicht gut, aber positiv beim Versuchen, die Leute in die Halle zu bekommen. Und wenn wir es immer in der Halle haben, dann so viel zu bieten, dass ich sagen, wow, da muss ich wieder hin. Vielleicht nicht jede Woche, so wie früher, aber vielleicht einmal im Monat das ja, kleinere Brötchen backen diesbezüglich.
Und da hilft es dann vielleicht auch ein klein wenig in Österreichs zweitgrößter Stadtbeheimater zu sein. Das ist ja ein Einzugsgebiet, das von anderswo möglicherweise auch neidvoll betrachtet wird. Aber weil es eine Hörerinnen-Hörer-Frage war, die mich auch erreicht hat, wie groß ist denn der Faktor Zusehereinnahmen im Gesamtbudget? Wie groß war der vorher? Und wenn du hast gesagt, du budgetierst jetzt mit 50% von vor Corona. Wie muss man sich so eine Budgetaufteilung circa vorstellen?
Also ich kann dir sagen, dass wir vom Gesamtbudget vor Corona, was Budget ein bisschen höher war natürlich, zwischen 16% und 18% Zuschauereinnahmen hatten. Jetzt ist natürlich das Gesamtbudget ein wenig gesunken. Ich sage mal, dass heuer wahrscheinlich so 10-11% in Zuschauernahmen sein. Klingt jetzt nicht viel, aber wir sind im 6-stelligen Bereich und wenn du diesen 6-stelligen Bereich nicht hast, ist natürlich auch ein Problem am Ende der Saison. Und es gibt nicht, wie ab und zu in kolportiert wird, am Ende der Saison, dass jemand noch das Götterschall aufmacht und immer alles ausgleicht. Also das gibt es, seitdem ich in Graz bin, nicht.
Eine Frage, die daran geknüpft war, hat sich dann auch mit der Liga-Erweiterung beschäftigt. Ob das fehlende Zuseherinneninteresse vielleicht auch daran liegt, dass durch die Liga-Erweiterung und die Person, die man das geschickt hat, hat das auch in Anführungszeichen gesetzt, zu viele uninteressante Gegner vielleicht auch für die 99ers dahergekommen sind. Klar, ich glaube, wenn du wünschen könntest, würdest du jede Woche gegen den KAC vor voller Hütte spielen. Spielt sich nicht. Sind zu viele uninteressante, vielleicht auch generell zu viele Spiele, die aktuell im Grunddurchgang absolviert werden, oder sind es die uninteressanten Gegner? Ist es eine Mischung aus beidem oder ist das alles völliger Quatsch?
Ich glaube, das wäre jetzt unfair, irgendein Gegner als uninteressant zu titulieren. Natürlich, es gibt Gegner, die bringen mehr Besucher in die Eishalle, manche weniger. Es gibt, für mich ist immer das Beispiel Jackies Fee, war eine unglaublich gute Mannschaft. Also die haben sich die letzten paar Jahre entwickelt. Das ist einfach für mich persönlich sensationell in der Struktur, im Managementbereich, am Eis. Also die Mannschaft, die macht wirklich sehr, sehr viel, sehr gut. Ist jetzt noch nicht ganz dort, wo sie wahrscheinlich hingehört diese Saison. Aber ich glaube, Favre könnte Erster sein und wir Zweiter und wir kriegen niemanden in die Halle rein. Also das ist schon ein bisschen ein Thema der Kommunikation auch, wo wir auch eigentlich sehr stark versuchen, das klingt jetzt blöd, aber auch den Gegner zu stärken in der Kommunikation, einfach um das wahre Abbild dessen, was der Gegner in seinem Heimatland eigentlich darstellt, zu kommunizieren, gelingt uns noch nicht. Das ist natürlich auch ein Medien-, ein Kommunikationsthema. Gegen Jackies Fee, aber hast du halt nicht den gleich großen Bericht wie gegen den KC. Das ist ja, wie gesagt, ein Kommunikationsthema, wo wir eigentlich schon sehr drunter leiden. Versuchen wir zwar entgegenzusteuern, aber ist zurzeit Faktum und mit dem Thema müssen wir leben. Wie gesagt, unattraktive Gegner?
Uninteressant.
Uninteressante Gegner, Entschuldigung, ich muss das falsche Wort noch einmal falsch aussprechen. Ist wahrscheinlich nicht ganz fair, weil jeder GM, jede Organisation gibt sein Bestes, dass sie jetzt da in der Liga mitspielen können, was eigentlich nicht ganz einfach ist. Und es liegt da sicherlich an uns, an uns Österreicher, die internationalen Partner zu stärken. In der Kommunikation, also nicht im Spielfeld.
Ich meine, aktuell und dieses Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel, das war gerade die letzten Jahre in der Offseason dann auch immer wieder zu sehen. Neues Team hier, altes Team dort. Liga-Zusammensetzung, die sich doch verändert und das relativ regelmäßig. Aktuell spielen wir mit einer ungeraden Zahl an Teams. Das finden nicht alle so toll und wahrscheinlich auch diejenigen nicht, die den Spielplan machen. Und das ist deswegen auch eine spannende Diskussion, weil es gerade in der Schweiz den Erlass gab, quasi, dass die National League weiterhin mit 14 Teams spielen wird, obwohl alle sagen, 12 wäre eigentlich die perfekte Größe, weil durch das 13. und 14. Team vor allem die zweite Liga und der Spielerpool dort de facto trocken gelegt wird. Was ist denn eine für dich jetzt, und da darfst du auch gerne die 99ers GM-Brille auflassen, was ist denn eine perfekte Teamanzahl in der Eishockey League, beziehungsweise wie sehr soll und darf sie noch wachsen?
Ja, wie soll ich sagen, also mir hat diese Konstellation mit 14 Mannschaften eigentlich am besten gefallen, wo wir 6 Mannschaften gleich im Playoff hatten und 7-10 Pre-Playoff, das heißt 11-14 ist dann wirklich fertig mit Ende des Grunddurchgangs. Das war auch sportlich wertvoll, finde ich, verglichen mit dieser Zwischenrunde, die wir jahrelang hatten, komisches Konstrukt. Jetzt, wenn man natürlich weiterdenkt oder größer denken will, weiß nicht, ob das die richtigen Zeiten sind, aber wenn man größer denken will, dann ist wahrscheinlich eine 16er Liga mit 10 österreichischen Vereinen und einer Division Ost-West so ein bisschen das die Division oder den Traum, den wir vielleicht haben. Aber das ist zurzeit, glaube ich, nicht wirklich realistisch. Der nächste Schritt wäre wahrscheinlich, oder meiner Meinung nach, eine 14er Liga. Ungrad ist wirklich nicht gut. Das wirkt nicht wie eine seriöse Liga, wenn die Liga nichts dafür kann. Ungerade Anzahl ist nicht gut, aber so 14er Liga, wo sich wieder 6 direkt qualifizieren und 7-10 ins Pre-Playoff, das macht auch sportlich mehr her als die anderen Konstellationen, die wir hatten.
Jetzt hast du eine schon angesprochen, auch dass sich sicher auch die Fans der 99ers freuen. Der Verein wird 25 Jahre alt und ich glaube, wenn man im Eishockey-Business ein Vierteljahrhundert tatsächlich überlebt, dann ist das schon in Österreich ein Meilenstein. Da hat es schon ganz andere Kaliber deutlich vor dem 25er zerrissen. Wie laufen die Planungen auf dieses Vierteljahrhundert 99ers an? Was soll dieses Jubiläumsjahr mit sich bringen?
Also noch sind wir nicht so weit. Also nicht den Tag vor dem Abend. Ich glaube, nein, es wird sich schon ausgehen bis zum 25er, ganz sicher. Wir haben im 20er schon einige Aktionen gehabt. Wir haben im 25er einiges draufsetzen. Detailplanungen, darf es mir jetzt nicht böse sein, so weit sind wir noch nicht, dass wir wirklich ins Detail gehen. Rein vom Sportlichen werden wir sicherlich mit dem Trainer weitermachen und den Schritt weitergehen. Also wenn wir den ersten Schritt heuer machen, dort wo wir ihn hinwollen, wollen wir schon nächstes Jahr draufsetzen. Das ist schon unser Ziel. Ja, und sonst, ich glaube, von den Rahmenveranstaltungen und Rahmen-PR-Aktionen, glaube ich, zu sagen können, dass wir eine relativ kreative Truppe haben und uns wird da schon wieder was Gescheites einfallen.
Es muss ja auch einen Grund geben, dich hier wieder zu Univet Hockey O'Clock einzuladen, spätestens wenn es dann mit den großen Feierlichkeiten zum Jubiläum so weit ist. Ein Blick vielleicht noch in die etwas fernere Zukunft. Du hast, glaube ich, kurzfristig schon ganz gut beschrieben, wo es hingehen soll. Eben auch, dass man mit Johan Pennerborn einen veritablen Fachmann hat, der die 99ers auch dorthin führt, wo man hin will. Wo stehen sie denn in 5 Jahren, deine 99ers?
Meine 99ers ist also eine gefährliche Formulierung. Also komm. Die 99ers.
Nach so langer Zeit darf man das wahrscheinlich mit Fug und Recht behaupten.
Ja, aber ich muss immer aufpassen, dass ich mich da selber nicht erwische. Also die 99ers als meine 99ers zu bezeichnen. In 5 Jahren war wirklich mein Ziel, kontinuierlich eine Top 4, also eine österreichische Top 4 Mannschaft zu sein. Das mit den ausländischen Mannschaften ist schwer zum Planen, aber eine von den österreichischen Top 4 Mannschaften zu sein und schon das eine oder andere Semifinale vielleicht gesehen zu haben und vielleicht sogar schon einmal im Finale gewesen zu sein. Das wäre so die Vision für die nächsten 5 Jahre.
Und ich glaube, es würde sehr, sehr vielen Eishockey-Fans nicht nur in Graz, sondern in der gesamten Steiermark sehr behagen, wenn es denn so kommen würde. Drücke die Daumen, dass es aus Sicht der Moser Medical Graz 99ers auch tatsächlich so kommt. Möchte mich bedanken, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Das sind Einblicke, die man normalerweise so nicht bekommt. Umso dankbarer, dass du sie mit den Hörerinnen und Hörern geteilt hast.
Vielen Dank.
Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
Unibet Hockey O'Clock.